möchte mir auch selber so ein bisschen beweisen, dass Deutschland nicht so ungastfreundlich ist, wie man auch oft hört, und mache das Ganze quasi ohne feste Schlafplätze. Das heißt, jeden Abend oder im Laufe meiner Reise schaue ich dann, wo kann ich schlafen. Hab mich dann am nächsten Tag wieder abfahrtbereit gemacht und wusste nach wenigen hundert Metern, ich kann heute nicht laufen. Also es war jeder Schritt hat so höllisch wehgetan. Und dann saß ich da irgendwo im Wald, habe meine Freundin angerufen und wusste, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die meinte so, ja, die waren doch gestern total lieb, oder? Naja, dann ruf da an und geh nochmal zurück. So, du läufst durch ein Dorf, okay, dann hast du da vielleicht keinen Bauernhof. Aber wenn es irgendwo eine große Freifläche gibt, wo du keinen störst, dann ist es der Fußballplatz.
Moin zusammen und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christo Förster, und ich nehme euch heute gemeinsam mit meinem Gesprächsgast mit durch Deutschland. Zu Fuß vom nördlichsten Punkt der Republik auf der Nordseeinsel Sylt bis an die Zugspitze. Ich habe Nick Marsch zu Gast. Nick habe ich kennengelernt auf einer Veranstaltung von Globetrotter in Berlin. Da kam er zu mir und hat gesagt, Mensch, ich wollte mich mal bedanken, du hast mich so inspiriert mit deinem Abenteuerland-Projekt, mit dem Buch, das du geschrieben hast über deine Reise mit dem Stand-Up-Paddleboard und zu Fuß von der Zugspitze nach Sylt. Also andersherum, wie ich mir das jetzt vorgenommen habe. Ich will nämlich zu Fuß laufen, auch einmal durch ganz Deutschland. Nicht mit dem Stand-Up-Paddleboard, sondern einfach nur zu Fuß. Nick hat sich auch so ein paar Regeln aufgestellt. Er wollte kein Geld für Übernachtung ausgeben, wollte aber auch nicht einfach irgendwo wild zelten. Das Zelten war für ihn gesetzt. Also er wollte jetzt auch nicht einfach ohne Zelt draußen sich hinlegen, sondern er wollte zelten, aber eben nicht wild, sondern legal. Das heißt, immer Menschen fragen, ob er irgendwo im Garten vielleicht sein Zelt aufschlagen kann und wie das so geklappt hat, das erfahren wir alles heute. Ob er wirklich dann jede Nacht im Zelt geschlafen hat oder es dann noch andere Varianten gab, auch darüber wird Nick heute sprechen. Er wird uns erzählen, was er erlebt hat, wem er so begegnet ist, warum er überhaupt aufgebrochen ist, warum er sich das vorgenommen hat, einmal durch Deutschland zu laufen, wie er diese Reise möglich gemacht und was sie mit ihm gemacht hat, all das klären wir. Dürft ihr euch jetzt schon freuen auf das Gespräch? Ich will vorher nur noch ganz kurz darauf hinweisen, dass in dem vorletzten Newsletter, es gibt ja immer einen Newsletter, der diese Podcast-Ausgaben, die Ausgaben des Frei-Raus-Podcasts begleitet, in dem vorletzten war eine Info drin zu einer viertägigen Reise, einer Art Seminarreise, die ich veranstalte, und zwar dem Frei-Raus-Neujahrscamp 2025, Anfang Januar. Da werden wir 4 Tage lang mit 12 Personen am Zarener See in Mecklenburg-Vorpommern zusammen sein, viel draußen unterwegs, uns mal anschauen, wie eine Hängematte aufgehängt wird zum Beispiel. Wir werden aber auch an persönlichen Zielen arbeiten, eine sehr intensive Zeit miteinander verbringen. Dieses Neujahrscamp war innerhalb eines Tages schon ausgebucht. Deshalb gibt es jetzt schon einen weiteren Termin, und zwar für das Frei-Raus-Frühlingscamp 2025 Ende März. Die Informationen dazu, wie ihr euch anmelden könnt und so weiter, die teile ich aber vorerst nur im Newsletter. Dieses Frühlingscamp ist auch schon ordentlich gebucht. Es gibt aber noch ein paar freie Plätze. Also wenn du daran Interesse hast, dann abonnier doch den Newsletter zu diesem Podcast. Unter christoförster.com/frei raus kannst du das machen. Am Sonntag erscheint er immer, und in dem kommenden werde ich nochmal auf die Informationen zu diesem Freiraus Frühlingscamp 2025 verlinken. Und sobald das ausgebucht ist, gucken wir dann nach einem nächsten Termin. So, jetzt geht's gleich in das Gespräch mit Nick über seine Wanderung durch Deutschland. Vorher atmen wir aber noch einmal kurz durch. Ich habe hier neulich ja schon erzählt, dass ich seit einiger Zeit an der frischen Luft auf der Terrasse schlafe. Übrigens nicht aufgrund von Eheproblemen, wie immer mal wieder vermutet wird. Mir ist es extrem wichtig, dass ich bestmöglich schlafe. Wenn ich auf einer Matratze schlafe, darf die für mich zum Beispiel nicht zu weich sein. Das Kissen, auf dem ich schlafe, darf nicht zu hoch sein, sondern sollte meinen Kopf so unterstützen, dass ich nicht morgens schon beim Aufwachen Nackenschmerzen habe. Und da kommt Blackroll ins Spiel. Wie du vielleicht auch, kannte ich Blackroll vor allem als Hersteller von Faszienrollen und Fitnessbändern. Blackroll macht aber auch großartige orthopädische Nackenstützkissen, die sich der Schlafposition anpassen. Das Recovery Pillow von Blackroll besteht aus atmungsaktivem Memory-Schaum, wird in Deutschland hergestellt und du kannst es auch wunderbar zusammenrollen und dorthin mitnehmen, wo du schlafen willst. Zum Beispiel ins Hotel, wo die Kissen meist viel zu dick und unflexibel sind. Ich habe solche Kissen aber tatsächlich auch schon in Zelten gesehen. Bei Blackroll bekommst du auch eine ausgetüftelte sogenannte Recovery Base Matratze in unterschiedlichen Härtegraden. Das Tolle ist, sowohl mit den Matratzen als auch mit den Kissen kannst du 90 Tage Probe schlafen. Alle Infos zu den Produkten von Blackroll findest du unter blackroll.com. Mit dem Code FREIRAUS15 bekommst du dort auf alle Produkte sogar nochmal 15% Rabatt. Nick, herzlich willkommen.
Guten Tag, hallo.
Freue mich sehr, dich. Dass du den Weg hierher angegangen bist und aus Regensburg nach Hamburg gekommen bist.
Ja, genau.
Um uns, um mir zu erzählen von dem, was du so getrieben hast. Du bist durch Deutschland gewandert, nicht von der Zugspitze nach Sylt, wie ich es mal gemacht habe, sondern genau andersrum, ne?
Genau, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und ich dachte mir auch so, ist doch cool, wenn wir es nicht online irgendwie gemeinsam machen, sondern habe ich hier einen Kumpel in der Nähe und dann komme ich einfach mal vorbei und dann quatschen wir mal ein bisschen.
Du lebst jetzt in Regensburg, hast mir das gerade schon erzählt, noch gar nicht so lange, ne? Ihr seid da gerade hingezogen, bist genau aber, so, als du aufgebrochen bist auf diese Reise, dieses Abenteuer, noch in Potsdam gewesen. Das ist deine Base eigentlich.
Genau, den größten Teil meines Lebens bin ich da aufgewachsen und bin quasi, habe dann meine Wohnung gekündigt, habe meinen Job gekündigt, habe dann noch die letzten Tage, Wochen so ein bisschen bei Familie, Freunden, bei meiner Freundin verbracht und bin dann am 21. März diesen Jahres hoch in den Norden.
Frühlingsanfang, nach sollte man gefahren. Denken, da wird's direkt freundlich, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich will noch einmal in diese Situation reingehen, aus der du aufgebrochen bist. Also lebst in Potsdam, wie alt bist du?
Ich bin 28.
Lebensphase warst du so, du bist 28, warst wahrscheinlich da 27 oder?
Genau, da noch 27 genau. gewesen.
27, hast einen festen Job gehabt? Wenn ja, was war das für ein Job? Warum hast du das Gefühl gehabt, ich möchte den aufgeben und ich möchte jetzt losziehen?
Ja, genau, ich habe einen festen Job gehabt. Ich bin gelernter Orthopädietechniker, habe 2021 ausgelernt und habe jetzt die letzten Jahre in einem Sanitätshaus in Berlin gearbeitet und habe da konfektionierte Hilfsmittel für Patienten mit Beeinträchtigungen angepasst, eingestellt, zum Teil Ärzte beraten, na, so wie man es kennt, so 40-Stunden-Woche und so der Arbeitsalltag, und der wurde mir zum Ende hin ein bisschen zu eintönig. Und dann kamen so diese Gedanken, so mal irgendwie sich ein Abenteuer zu suchen, mal rauszugehen, mal irgendwie was anderes zu machen, weil wer weiß, irgendwann kommt Haus, Hof, was weiß ich, was so mit dazukommt, und dann hat man vielleicht nicht mehr die Möglichkeiten. Und dann war für mich irgendwann so der Punkt, so Ende letzten Jahres, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt, wann dann? Ich überlege mir jetzt irgendwas, was ich machen möchte, und dann geht's los. Und dann hatte ich den Luxus, dass meine Schwester, die hat vorher in Nürnberg gewohnt, die wollte zurückkommen, näher an die Familie ran. Und wir haben quasi, ich habe die Wohnung an sie abgegeben, habe meinen Job gekündigt und Ausrüstung gekauft und bin dann gestartet.
auf diese Wanderung, diese lange Wanderung.
Genau.
Warum hast du dich für die entschieden? Warum das und nicht, was ja dann auch viele machen, wenn sie ein paar Monate Auszeit haben, in die weite Welt?
Ja, also das war tatsächlich ursprünglich der Plan. Ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr gute Freundin, die jetzt seit langem in Neuseeland und Australien am Reisen ist. Und ich habe dann aber meine jetzige Freundin kennengelernt. Und dann wollte ich nicht mehr so weit weg. Sie wollte natürlich auch irgendwie die Möglichkeit haben, mich zu besuchen. Hey, man denkt immer so, die Welt ist so spannend und man muss hier weg. Und dann dachte ich mir aber auch, ja, was kennt man eigentlich von Deutschland? Und man kennt so viel nicht und Deutschland reicht bestimmt aus für so ein Abenteuer. Ja, das ist es dann final geworden. Ich bin schon immer gerne gelaufen. Ich war immer der aus meiner Kumpels-Clique, wo ich immer derjenige gewesen bin nach einem Partyabend, der gesagt hat, ja, wir können auch 2 Stunden laufen, ist doch kein Ding. Ich warte jetzt hier nicht eine Dreiviertelstunde auf den Bus. Und ich mochte laufen schon immer. Ich finde auch immer, es hat was sehr Meditatives.
Bist du deshalb Orthopädie-Techniker geworden? Ja. Gibt's da einen Zusammenhang?
daraus gar nicht so unbedingt. Genau, aber so kam die Idee. Und dann dachte ich mir aber so, okay, wenn ich jetzt von Campingplatz zu Campingplatz laufe, oder vielleicht von Unterkunft zu Unterkunft, je nachdem, wie man das machen möchte, ist mir persönlich vielleicht ein bisschen langweilig und ich möchte mir selber noch so eine kleine Challenge mit dazusetzen. Und die war unter meinen Umständen dann die gewesen, dass ich gesagt hatte, ich möchte mir auch selber so ein bisschen beweisen, dass Deutschland nicht so ungastfreundlich ist, wie man auch oft hört, und mache das Ganze quasi ohne feste Schlafplätze. Das heißt, jeden Abend oder im Laufe meiner Reise schaue ich dann, wo kann ich schlafen. Abgesehen von der Tagesstrecke, die man immer zu machen hat.
Du hast auch gesagt, kein Geld ausgeben.
Genau, kein Geld für Unterkünfte. Und das halt immer irgendwie dann möglichst spontan. Und das hat mal großartig geklappt und mal war es die absolute Katastrophe. Aber
du hast ja ein Zelt dabei gehabt, oder? Ja, ein Zelt, ja, Schlafsack, genau. Isomatte wahrscheinlich. Ja.
Zelt, Schlafsack, Isomatte, so. Das war das Setup, was ich immer dabei hatte. Und genau, ich hatte mir halt auch vorgenommen, dass ich nicht wildcampen werde und nicht möchte.
Mhm. Gibt es da einen Grund für? Ja, mit Sicherheit. Aber welcher ist es?
Ja, also schon irgendwie so ein bisschen, dass es ja halt auch gesetzlich irgendwie so geregelt ist, dass es ja eigentlich oft irgendwie nicht, dass man es nicht machen darf, aber halt auch grundsätzlich aus dem Grund, weil ich halt wirklich wissen wollte, dass es irgendwie in jedem Bundesland, in dem ich bin, gibt es Leute, die einen aufnehmen, ja. Wo man jetzt dann halt nicht im Wald oder auf Wiese etc. schlafen muss, will, kann. Einmal wäre es wirklich fast schief gegangen. Da sah es so aussichtslos aus, dass ich wirklich kurz davor war, einfach zu sagen, so, dann ist es halt heute die Wiese. Aber es hat dann doch irgendwie wieder geklappt.
Wie war das da? Wen hast du dann da noch getroffen, gesprochen?
Das war ein regnerischer Tag, so wie viele Tage, war ein Sonntag gewesen. Und ich habe viel auf meiner Reise auf Bauernhöfen geschlafen. Habe mich da dann einfach zum Nachmittag hin vorgestellt, habe gesagt, was ich mache. Und habe halt einfach probiert, freundlich zu fragen, ob es möglich ist, hier irgendwie auf dem Acker irgendwie ein Zelt aufzustellen. Und wie gesagt, war Sonntag gewesen. Das war, da war ich schon in Bayern auch. In dem Bereich, wo ich da war, gab es viele Schweinehöfe. Bei den Schweinehöfen kommt dann dazu, dass die oft mit einem Zaun umgeben sind, wegen der Schweinegrippe und so weiter. Und dass die oft dann nachts abschließen. Und deswegen habe ich da oft negative Erfahrungen machen müssen, weil die halt gesagt haben, so, wir können dich hier nicht alleine lassen in der Nacht. Das ist uns zu heiß. Und ich habe dann tatsächlich, ab meinem Laufkilometer 25, 27 habe ich so nach einem Schlafplatz geguckt und war dann am Ende des Tages bei 48 Kilometern, die ich gelaufen bin. Und wie gesagt, dann gab es diese Situation, wo ich eigentlich schon dachte, okay, ich habe jetzt 5, 6, 7 Absagen bekommen, habe tatsächlich an dem Tag auch das erste Mal bei Leuten geklingelt. Das habe ich vorher nie gemacht. Ich habe Leute immer nur im Garten oder auf dem Feld so angesprochen. Und dann habe ich einen Typen kennengelernt, das war total großartig, das ist, wirklich, da kriege ich direkt wieder Gänsehaut, wenn ich daran so zurückdenke, so, es wurde gerade dunkel und dann habe ich einen Typen getroffen, der kam irgendwie so in Flipflops aus der Haustür raus mit so einem Tanktop an und hat, glaube ich, so seine abendliche Zigarette gerade geraucht und den habe ich dann angesprochen. Und er war so lieb und hat sich total für mich interessiert und meinte so, ja, er wohnt ja auch nur zur Miete. Aber er ruft jetzt seine Vermietung an, fragt, ob ich hier auf dem Rasen pennen kann. Und dann war das eine halbe Stunde später, war das geklärt gewesen. Und dann.
Das war jetzt aber kein Bauernhof, sondern.
Das war dann privat, Haus, ja. Privatperson ja. Im Garten. Ja, das war total klasse. So dankbar bin ich, glaube ich, war ich selten gewesen in meinem Leben, wie für diesen Mensch in dieser Situation. Das war total großartig gewesen, auf jeden Fall.
Und wenn du jetzt mal, nehmen wir das mal vorweg, zurückguckst, Gastfreundschaft in Deutschland, ja oder nein, viele Absagen auch bekommen. Was ist da so dein Fazit? Also warst du
also ich eher war sehr
positiv überrascht?
Ja. Ja. Also im Allgemeinen war ich sehr, sehr positiv überrascht. Was ich sehr schnell mitbekommen habe, am Anfang dachte ich noch so, naja, ich laufe halt von Großstadt zu Großstadt, weil in der Großstadt kannst du ja dann über deinen Instagram-Kanal, du kannst über Freunde von Freunden und Familie, irgendwo kannst du immer schlafen. Und ich glaube, dann gab es Hamburg, dann gab es Hannover und nach Hannover habe ich gesagt, ich mache jetzt einen ganz großen Bogen und probiere eher im ländlichen Bereich zu bleiben, weil da die ich weiß gar nicht, ob es die Gastfreundschaftlichkeit ist, aber da sind die Leute irgendwie noch ein bisschen hilfsbereiter, weil in der Stadt hatte ich immer so das Gefühl, so, ja, irgendjemand wird sich schon um dich kümmern. So, und wenn du da halt aber auf dem Land vor jemand stehst und sagst halt, ich habe ein Problem, dann gucken die halt, wie sie halt mit dir zusammen das Problem lösen. Ich glaube, ich kann schon sagen, dass meine einfachste Zeit, was die Übernachtungsmöglichkeiten angeht, war definitiv der Norden gewesen. Also von Sylt bis, ja, so bis unter Hamburg war eigentlich die entspannteste Zeit. Da habe ich in der dritten Nacht habe ich auf einem Bauernhof geschlafen und dann hat sich fast wie so ein Netzwerk von Bauern um mich gebildet und die haben mich dann wirklich so durchgereicht bis kurz unter Hamburg, dass sie dann abends angerufen haben, hier ist ein kleiner Wanderer, Abenteurer, kann ja morgen bei euch pennen. So, und dann wusste ich, und das war tiefenentspannt, wenn du weißt, so, okay, ich laufe jetzt 30 Kilometer und dann bin ich da. Ist das was ganz anderes, als wenn man dann irgendwie abends sich umgucken muss und schauen muss, wen spreche ich jetzt an, wer sieht sympathisch aus, wo kannst du es dir vorstellen, wo sind die Gegebenheiten überhaupt dafür da?
Ist ja auch so eine Hürde oft erstmal für viele Menschen. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, ob du so ein offener Typ bist, der gleich jeden anquatscht oder ob das auch erstmal dann nur eine Lernkurve ist.
Ja, also ich glaube auch so durch den Job, ich bin nicht so komplett auf den Mund gefallen. Ich kriege das, glaube ich, schon ganz gut hin, auch erstmal relativ oberflächlich so ein bisschen zu connecten. Aber ja, der erste Tag, wenn du dann da stehst, das war...
Ist ja schon nochmal was anderes, wenn du so, ich sag mal, im Job mal ein bisschen Smalltalk machst.
Ja.
Und wenn du dann da stehst mit Sack und Pack und sagen musst, ja, hallo, ich bin Nick, kann ich hier pennen bei euch?
Wie sieht's denn aus? Ja, genau. Gar nicht so einfach. Aber da kommt auch Routine mit der Zeit. Irgendwann denkst du dir halt so, ja gut, wenn die jetzt halt Nein sagen, dann läufst du halt drei Häuser weiter und fragst halt da nochmal oder zum nächsten Bauernhof. Also man entwickelt da so ein bisschen so seine Strategien im Laufe der Zeit.
Hast du so eine, also wenn wir da schon bei sind, so einen Tipp oder so eine Strategie, wo du sagst, das funktioniert meist ganz gut? Also wie bist du irgendwann auf die Leute zugegangen? Anders dann? Als anfangs?
Also ich glaube, es entspannt die Situation, wenn man einfach schon mehr zu erzählen hat.
Ja.
Also am Anfang ist es halt so, naja, ich laufe jetzt seit zwei Tagen, da gucken die dich an, lachen dich aus und so, ja, du läufst bis zur Zugspitze. Aber wenn du dann irgendwann erzählst, so, ich bin jetzt schon 600 Kilometer seit einem Monat unterwegs, so, dann nehmen die dich auf jeden Fall nochmal anders auf. Ich weiß nicht, ich glaube, der Schlüssel ist es dann immer so ein bisschen gar nicht zu erwarten, irgendwie einfach nur zu sagen, so, ich möchte wirklich nur 2 Quadratmeter. Um den Rest kümmere ich mich selbst. Ich krieg irgendwie, komme ich an Trinkwasser, ich komme an Essen, kann ich mir kaufen. Ich habe eine Powerbank dabei, mit der komme ich auch 4-5 Tage mal ohne Strom und im Worst Case setzt man sich mal kurz in einen Café und lädt das Ganze auf. Und meistens kommen die Leute von sich aus dann so auf dich zu und sagen so, ach komm, hier brauchst noch eine Brause, willst du abends mit uns essen? wir haben da auch noch ein Gästezimmer, kannst du auch drin schlafen und so weiter. Also meine Erfahrung, irgendwie möglichst wenig Ansprüche stellen und dann einfach gucken, was passiert.
Was waren so deine ersten zwei Sätze, die du gesagt hast?
Also ich habe mich namentlich auf jeden Fall immer vorgestellt, ja, und habe probiert, dann kurz zu fassen, was ich hier gerade mache und warum ich das mache. Und dann hast du schon mal ein bisschen gemerkt, so, okay, das rattert gerade so ein bisschen. Naja, und dann warum nicht so? Ich glaube, wenn man jetzt mit einem großen Auto kommt, so, dann kommt auch manchmal so ein bisschen Diebstahl vielleicht so mit rein. Also ich bin froh, dass ich nur die 15, 16, 17 Kilo dabei habe. Was soll ich noch mehr schleppen?
Ich will nichts klauen.
Ich werde jetzt hier nicht nur einen Akkuschrauber mitnehmen oder irgendwas.
Ja, da sind wir gleich schon beim Thema, über das ich natürlich auch mit dir nochmal sprechen möchte, nochmal so auf Anfang springen und vielleicht sogar vor den Anfang eine Vorbereitung. Ne? Du hast gesagt, Ausrüstung besorgt. Was war das für Ausrüstung und wie bist du damit klargekommen? Anfangs hast du vielleicht irgendwann gemerkt, das brauche ich nicht oder das sollte ich vielleicht mir doch noch besorgen? Wie war das?
Genau, also Grundausrüstung war ja schon, wie gesagt, Zelt, Schlafsack, Isomatte und dann halt alles, was man halt so zum Wechseln braucht etc. Ich glaube, perfekt kann man sich auf sowas nicht vorbereiten. Es wird so viele Situationen geben, wo man sich so denkt, ach, hätte ich mal das mitgenommen. Was relativ schnell kam, war dieses Gefühl von, ich habe keinen Bock, das den ganzen Tag zu schleppen, das ist es mir nicht wert. Also ich habe relativ schnell dann, glaube ich, in Hamburg dann das erste Mal Zeug zurückgeschickt oder halt dann bei einem Kumpel gelassen. Ich hatte am Anfang Wanderstöcke dabei. Da habe ich, glaube ich, 300 Kilometer mit mir getragen, sie einmal kurz ausgepackt und dann dachte ich mir so, nee, brauchst du nicht. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man warm, möglichst warm und trocken bleibt. Also wenn man so Anfang März, Mitte März losläuft, es ist viel kalt, es ist viel nass. Das habe ich oft erleben müssen und das ist wirklich so der Worst Case, wenn man so 4-5 Tage wirklich mit durchgeweichten Schuhen, irgendwann sind die Dinger durch, wenn es den ganzen Tag regnet, hast du halt keine andere Möglichkeit, aber gutes Schuhwerk, ein guter Rucksack, eine anständige Jacke und einen schönen warmen Schlafsack und ich glaube, das ist dann schon.
Vieles kannst du dir ja natürlich auch unterwegs dann besorgen, ne? Also es geht ja beim Wasser los, muss jetzt nicht 5 Liter Wasser mitschleppen, das ist ja auch der Wahnsinn.
Genau.
Und mit der Ernährung, also Lebensmitteln, ist es ja ähnlich.
Auch da macht man ja so seine Erfahrung. Ne? Am Anfang habe ich auch noch hier, ich weiß noch, es gab eine Situation, da habe ich mir eine Grapefruit gekauft und die habe ich dann im Rucksack vergessen und dann habe ich die 4 Tage später gefunden und habe die so in der Hand und
halbes Kilo wahrscheinlich.
Ja, gefühlt so sind das 400 Gramm und dann denkst du dir so, ja, so für so ein, keine Ahnung, braucht man dann nicht mehr. Irgendwann waren es dann halt eher die Tütensuppen, der Reis irgendwie, was du halt einfach, was einfach Power gibt, was Energie bringt. Und wenn ich dann wirklich mal irgendwie so frisches Obst, Gemüse, habe ich das dann meistens gekauft und wirklich zeitnah dann auch probiert irgendwie zu konsumieren und meinem Körper zuzufügen, dass die Energie halt in mir drinne ist und dass ich das halt nicht mit mir rumschleppen muss.
Hast du einen Kocher dabei gehabt, Gaskocher?
Ja, ja. Gaskocher, Topf.
Und das Thema Schuhe, wo du nun Orthopädietechniker bist, vielleicht eine gute Gelegenheit für uns, da nochmal einen guten Tipp zu bekommen. Was hast du für Schuhe gehabt? Worauf hast du besonders geachtet?
Also mir persönlich war das ganz, ganz wichtig, dass der Schuh sprunggelenksübergreifend ist, also hohe Schuhe, weil ich bin in meiner Jugend viel Skateboard gefahren, habe eine Menge Bänderrisse im Sprunggelenk schon mit durch und das war mir das Allerwichtigste, dass ich nicht irgendwie umknicke zeitnah. Dann natürlich irgendwie leicht, weil man muss sie ja die ganze Zeit tragen und irgendwie eine gute Passform. Also ich könnte jetzt natürlich Hersteller nennen, aber jeder muss selber in den Schuh reingehen und sich da drin wohlfühlen. Ich habe mir vorher noch selber 2 Paar Einlagen in Auftrag gegeben. Die haben noch Kollegen für mich gefertigt. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ja, da halt einfach nochmal. Und die aber auch vorher einzulaufen. Also nicht zu sagen, so, ich habe jetzt meine neuen Schuhe, meine neuen Einlagen und jetzt laufe ich mal 1500 Kilometer, sondern halt wirklich zu gucken.
Was machen die? Die stützen dann nochmal da,
genau,
wo du vielleicht
die
ein bisschen.
Die stützen so ein bisschen die Gewölbe an. Und wenn die gut ausgearbeitet sind, dann bringen sie halt auch nochmal ein bisschen zusätzlich nochmal ein bisschen Stoßdämpfung mit rein. Genau, und sind so ein bisschen Druck umverteilen und so weiter. Genau, aber da kann ich zu jedem einfach nur sagen, der irgendwie herausfinden will, welcher Schuh ist der richtige, geh in den Laden und zieh 5, 6, 10, 20 Paar Schuhe an und lauf damit und guck, wie reagiert der Körper drauf. Und ja, die Werbung kann sagen, so die Schuhe für 300 Euro sind der absolute Knaller, aber wenn du halt irgendwie einen breiteren Vorfuß hast, dann funktionieren gewisse Schuhe zum Beispiel gar nicht.
Wie hast du dich denn körperlich vorbereitet oder hast du das überhaupt getan? ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig, weil es geht dann eigentlich mit dem ersten Tag los, dass du trainierst und mit dem zweiten bist du schon ein bisschen fitter und nach einer Woche bist du eigentlich drin. Aber wie hast du es gemacht? Weil viele haben ja so das Gefühl, So kann ich das nicht machen, weil das wäre naiv. Ja. Ich muss jetzt doch ein bisschen einen Trainingsplan vorher haben.
Ja, also, genau. Also ich glaube, ich hätte mich ein bisschen besser jetzt im Nachhinein darauf vorbereiten können. Ich habe es relativ naiv gemacht. Ich bin 2-3 Mal tagsüber mal 20, 25 Kilometer gelaufen mit Rucksack. Ja, und dann kommst du abends nach Hause, machst einen Kühlschrank auf, packst dich auf die Couch und dann ist die Welt okay. Da hast du halt aber noch kein Zelt aufgebaut, da hast du noch niemanden angesprochen, du hast noch nicht eingekauft und in dem Sinne ist es wirklich extrem schwer, wenn man jetzt nicht sagt, ich mache das jetzt probeweise mal eine Woche oder mal 3 Tage, sich darauf wirklich gut vorzubereiten. Der Körper stellt sich drauf ein. Ich bin am Anfang 15 bis 20 Kilometer, glaube ich, gelaufen, zum Ende hin gab es eigentlich keinen Tag, wo ich unter 35 Kilometer gelaufen bin. Also da merkt der Körper schon, was geht, wie schnell regeneriert man auch irgendwann. Da hast du bestimmt auch Erfahrungen gemacht, wo du dann abends irgendwie in die Hängematte rein bist und dir so dachtest, so, boah, wie soll ich morgen nochmal aufstehen und am nächsten Tag ja. ist man wieder das blühende Leben. Total. Und ja. Dann geht's weiter.
Ja, ja. Aber am Anfang war es, und das habe ich, ich glaube, in einem Instagram-Post von dir auch gesehen, doch auch körperlich anstrengend. Ne? Also das ohnehin ist es ja körperlich anstrengend, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ja. Am Anfang tat es dann hier oder da auch schon mal weh. Ne?
Genau, ich hatte eine Situation, da hat mein großer Zeh so ein bisschen rebelliert, da bin ich sehr lange mit nassen Schuhen gelaufen, hab dann auch eine ganz, ganz tolle Begegnung gehabt auf so einem Bio-Schafshof im Norden Deutschlands und hab mich dann am nächsten Tag wieder abfahrtbereit gemacht und wusste nach wenigen 100 Metern, ich kann heute nicht laufen. Also es war jeder Schritt hat so höllisch wehgetan. Und dann saß ich da irgendwann irgendwo im Wald, hab meine Freundin angerufen und wusste, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die meinte so, ja, die waren doch gestern total lieb, oder? Ich so, ja, ich habe mit denen Ostern gefeiert. So, ja, die waren total klasse. Sie so, naja, dann ruf da an und geh nochmal zurück und frag, ob du noch eine Nacht da bleiben kannst. Das habe ich dann gemacht. Und hab dann meinen Fuß verbunden, hab die Schnürung von meinem Schuh zig Varianten ausprobiert, wie kann man schnüren, dass es nicht wehtut. Und das hat dann ab dem nächsten Tag auch wunderbar funktioniert. Ja, der Körper stellt sich, muss sich erstmal ein bisschen darauf einstellen, weil ja, wir sind ja schon eine sehr gemütliche Gesellschaft, mittlerweile 4 auf der Couch, wenn man jetzt nicht aktiv jeden Tag rausgeht. Ich glaube, ich war körperlich relativ fit, aber ja, war jetzt nicht so, dass ich Leistungssportler gewesen bin und irgendwie, ja, das regelmäßig vorher gemacht habe. Also ich kann nur sagen, lauf erstmal los, mach das erstmal und dann kann man gucken, was kann man irgendwie, was ergibt sich irgendwie noch so mit der Zeit.
Ja, das ist ja tatsächlich so, dass die meisten Menschen denken, sie müssten erstmal, es müsste alles perfekt passen, der Moment, die Ausrüstung und die körperliche Verfassung. Und genau. Wenn man darauf wartet, dass das alles stimmt, dann...
Ich glaube, dann läufst du nie los.
Dass man lange wartet. Ja. Ja. Das Körperliche ist jetzt das eine, aber das Mentale gibt's ja auch noch. Wie bist du da klargekommen, reingekommen in diese Abenteuer, in die Wanderung?
Ich glaube, also es war allgemein immer ein Auf und Ab, auch sehr zeitnah. Am Anfang war natürlich so diese große Euphorie, es geht jetzt los, es war Sylt, es war landschaftlich, es war traumhaft, es war schönes Wetter. Das war der erste Tag und der zweite Tag war dann total beschissen mit Gewitterankündigungen und so weiter und du weißt nicht, wo du schläfst. Und das war so das erste Mal so, boah, richtig schwierig. Dann habe ich noch mit meiner Freundin telefoniert, die ist dann abends zur Party gegangen und dann weißt du irgendwie so, ja, da treffen sich jetzt Hinze und Kunz und irgendwie machen sich einen bunten Abend und du liegst hier allein in der Dunkelheit in deinem Zelt und boah, schon belastend. Und es gab wirklich viele Situationen, wo ich jetzt im Nachhinein sehr dankbar für bin, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Aber es war auch sehr, sehr hart.
Da fragt man sich ja, warum mache ich das? Wenn man da liegt. Vielleicht stelle ich die Frage auch nochmal. Du hast vorhin gesagt, dass du ein großes Abenteuer mal machen wolltest, nicht, dass es irgendwann zu spät ist. So, da könnte man jetzt ja auch denken, okay, Bucketlist, abgehakt, einfach um es zu machen, das ist der Grund. Aber ich vermute, es gab noch einen oder anderen Grund oder einfach so diese Neugierde auch auf, genau. Ey, kann ich das oder was erlebe ich da?
Genau, also es war auf jeden Fall auch, glaube ich, viel Reiz dabei, mir selbst zu beweisen, dass ich das kann. Also ich habe in der Kindheit Leistungssport gemacht und da ist sowieso schon immer so ein Druck da, mir selbst so Sachen zu beweisen, dass so
Welche
Dinge
Art
gehen.
Hast
und
du
ich habe Schwimmen gemacht. Bis zum 13. Lebensjahr, sehr, sehr intensiv. Genau, und aber auch einfach dieses Rauskommen, Leute kennenlernen, Erfahrungen zu machen, Erfahrungen, die man irgendwie nur so sammeln kann. Und da gab es einige Sachen, die ich jetzt auch nachhaltig, die mich im Alltag auf jeden Fall weiterbringen, wo ich früher wahrscheinlich beide Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätte und mich in die Ecke gesetzt hätte und gesagt, nee, möchte nicht mehr, wo ich jetzt sage, so, okay, es wird einen Weg geben, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen und jetzt muss man halt gucken, wie man dieses Abenteueralltag halt auch irgendwie zum Teil bestreitet.
Wenn du, ich sag mal, eine Person, der du begegnet bist, die du kennengelernt hast auf der Wanderung, nochmal wieder treffen könntest, welche wäre das?
Also ich glaube, situationsbedingt war es von dieser Schafshof, von dem ich gerade gesprochen habe, wo ich diese Nacht verbracht habe mit diesen schlimmen Schmerzen im Fuß. Die waren so unglaublich gastfreundlich und toll zu mir gewesen. Also ich bin an dem Tag, an dem ich da angekommen bin, ich hatte eine Adresse, bin da hingelaufen und ich habe viel über die App Outdoor Active gemacht, bin mit der gelaufen und die sagte dann irgendwann, ich bin jetzt da. Stand aber auf dem Feld, da war nichts, also wirklich 3 Kilometer hinter mir und vor mir war nichts. So, dann habe ich Google Maps aufgemacht und auch Google Maps hat gesagt, du bist da. So, höllische Schmerzen und dann stehst du da im Regen bei 10 Grad und weißt nicht, was du machen sollst. Und dann, auch lange nichts gegessen und schon so wirklich, nicht am Rande des Wahnsinns, aber schon so ein bisschen einfach Knülle gewesen. Und dann habe ich den angerufen und er meinte, er ist gerade dabei, die Schafe zu melken. Er setzt sich aber kurz ins Auto und holt mich ab, weil ich bin vor 5 Kilometern bei ihm vorbeigelaufen. Oh. Und dann hat er mich abgeholt und ich war total durchgefroren und 10 Minuten später saß ich halt im Stall und habe das erste Mal in meinem Leben beim Schafemelken zugeschaut. War total beschissenes Wetter gewesen. Der meinte, er hat normalerweise eigentlich immer einen Azubi, der hat so ein Azubi-Zimmer, dann brauche ich mein Zelt nicht aufbauen, kann ich mich da einfach mit hinpacken. Und dann haben wir abends zusammen, wir haben Abendbrot gegessen, wir haben mit den Kindern noch gespielt. Dann der nächste Tag war Ostern gewesen. Wie gesagt, da bin ich ja dann auch recht zeitnah wieder da gewesen, mich mit den Kindern noch relativ viel beschäftigt. Und das werde ich niemals vergessen. Abends am Abendbrotstisch meinte der Sohn von ihm, dass er ganz doll hofft, dass es meinem Fuß morgen nicht besser geht, weil dann könnte ich ja noch länger bei ihm bleiben. Ah, und da habe ich mich so aufgehoben gefühlt. Das war so toll. Und ich glaube, da wird es auch ein Wiedersehen geben. Also wir haben jetzt auch noch mal geschrieben, so man hat ja manche Telefonnummern, die einem noch so bleiben. Ich glaube, da würde ich gerne noch mal hin.
Hast du nicht aus dem Nichts angerufen, als du da standst auf der Wiese? Mhm. Oder hattest du vorher schon mal einen Kontakt aufgenommen?
Ich hatte ihm geschrieben vorher. Mhm. Das war auch ein Kontakt vor meinem Vorkontakt. Mhm. Und dann hatte ich halt diese Telefonnummer bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, was soll ich jetzt machen? Ich rufe den jetzt an. Und dann war es ja auch so, dass ich bin wirklich schon dran vorbeigelaufen gewesen. Und da gingen die Schmerzen so los. Und ja, wer weiß, was gewesen wäre, wären diese Schmerzen nicht gewesen. Dann wäre ich vielleicht noch weitergelaufen, hätte woanders geschlafen. Aber das war wirklich total toll mit Feuer machen und, wie gesagt, abends spielen. Und es war sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, da würde ich gerne noch mal hin und noch mal Danke sagen.
Gibt es einen Ort, an den du gerne nochmal würdest, unabhängig jetzt von menschlichen Begegnungen, einen Ort, wo du gedacht hast, boah, hey, hier Da habe ich, weiß ich nicht, vielleicht gesessen und mir gewünscht, dass man die Zeit anhalten oder irgendwas anderes Besonderes erlebt.
Ich glaube, das Beeindruckendste war, glaube ich, schon der Moment des Loslaufens.
War das direkt an dem nördlichsten Punkt Deutschlands?
Das ist da genau oben da, wo du quasi, diese drei Holzstäbe stehen.
Ja, an diesem Holzstab.
Genau, da bin ich losgegangen. Und das halt irgendwie Mitte März, da ist halt niemand. Ich dachte, das ist, ich habe mir das vorher online angeguckt und dachte mir so, da treffen sich Hinz und Kunz. Ich saß da, ich habe da gefrühstückt, ich war 2 Stunden alleine. So.
Denkst bis auf den Mond auch, von der Landschaft so ein bisschen.
Genau, ja. Und guckst raus aufs Meer, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann auch final so der Moment, dann an der Zugspitze angekommen zu sein und da dann zu sitzen, zu verweilen und das alles sich mal so durch den Kopf gehen zu lassen, was ist jetzt so in letzter Zeit alles so passiert. Ich glaube, das waren schon so tatsächlich die beeindruckendsten Momente, auch von der Landschaft, ne? Also einmal Meer und einmal dann hinter dir gefühlt die Alpen.
Da saßt du vermutlich nicht alleine oben auf der Zugspitze.
Tatsächlich war es mir nicht möglich, auf die Zugspitze raufzugehen. Das war auch mental ein relativ schwieriger Prozess. Ich habe das ungefähr 1,5 Wochen, bevor ich an der Zugspitze angekommen bin, habe ich erfahren, dass ich nicht rauf kann. Sei denn, ich fahre mit der Bahn. Weil das war zu der Zeit, wo in Süddeutschland diese krassen Unwetter gewesen sind, jetzt so im Sommer diesen Jahres. Ich bin viel durchs Lechtal gelaufen. Da hat sich das so rauskristallisiert. Ich habe dann auch probiert, über Freunde zu connecten, habe mit mehreren Bergführern auch geschrieben und die meinten, wir machen alles mit dir, wir bringen dich da hoch, aber wenn da Lawinengefahr ist und wenn da 80 Zentimeter Neuschnee liegen, da geht da niemand hoch. So, und dann war für mich 1 Woche vorher klar, verdammte Axt, ganz bis hoch komme ich nicht. Und dann habe ich halt gesagt, okay, was kann ich aus eigener Kraft machen? Was fühlt sich gut an? Für mich hat sich nicht gut angefühlt, nach 1460 Kilometern dann die letzten 200 Meter gefühlt mit der Gondel zu fahren. Und dann habe ich gesagt, ich laufe bis zu den Einstiegen von diesen Klettersteigen durch die Höllentalklamm, nennt die sich, glaube ich. Ja. Und bin dann an der letzten Hütte noch vorbei und bin dann bis zu den Einstiegen von den Klettersteigen gelaufen und habe mir da dann einen Ort gesucht. Und da war ich komplett alleine, da war niemand. Das war total traumhaft.
Mit Sicherheit schöner, als oben bei herrlichem Wetter auf der Zugspitze zu sitzen und es einfach ein Megatrubel.
Ich also, weiß nicht, ich war noch nie
mal,
da.
Würde ich jetzt mal vermuten, ja, es ist schon so, dass da recht viel los ist. Also als ich da gestartet bin, haben wir die allererste, ich bin ja auch nicht hochgelaufen, weil ich hatte ja dieses ganze Board und so weiter dabei. Ja. Deshalb sind wir da mit der Gondel hoch und haben aber auch die allererste genommen, damit es noch halbwegs geht. Und ich hatte so einen kurzen Moment, wo ich dann da alleine am Gipfelkreuz war. Mhm. Aber es geht dann super schnell, dass es auch voll wird. Ja, es ist dann einfach so ein Touri-Hotspot. Und deswegen meine ich, es ist wahrscheinlich schöner, du bist irgendwo ein bisschen abseits, hast das da hinter dir und dieses ganze Panorama, als dann nun da oben an diesem Punkt zu stehen.
Ja, wo die Leute dann in ihren Sandalen da stehen, ihre 3 Fotos machen und ein Bier für 10 Euro trinken und dann wieder runterfahren.
Genau. Und es ist ja vielleicht auch aus dem Grund dann nochmal ein Argument da nochmal hin, weil ich gerade gefragt habe, welchen Ort würdest du denn vielleicht nochmal besuchen wollen?
Auf jeden Fall.
Also um das zu vollenden.
Das steht auf jeden Fall noch aus, da einmal zu Fuß nochmal selbst hochgegangen zu sein.
Als du dann da saßt und das hast Revue passieren lassen, was war dein Fazit zu dem Zeitpunkt und was ist es heute?
Was wirklich sehr doll und lange in meinem Kopf war, war, wow, ich bin fertig. Das hat sich auch so surreal angefühlt, weil gerade bist du irgendwie noch in diesem Überlebensmodus und wie funktioniert jetzt irgendwas? Und dann ist so, okay, geschafft. So, und dann rauscht so ein bisschen so die Zeit an dir vorbei, so viele Bilder, so viele Eindrücke. Und da war es, glaube ich, auch sehr viel Freude darüber, dass es jetzt auch irgendwie vorbei ist oder schwierig. So ein bisschen Melancholie auch definitiv mit dabei gewesen. Aber es war auch sehr präsent in meinem Kopf. Okay, es ist jetzt erstmal, ist das Ganze jetzt geschafft. Sehr viel Glück, sehr viel Freude da mit dabei gewesen. Und jetzt im Nachhinein, es gibt ja einfach in meinem Kopf so viele Dinge, wo ich jetzt im Nachhinein irgendwie darauf zurückgreifen kann. Ah, das können wir vielleicht noch
machen. Ich kann das total verstehen, wie schwer das ist, das in Worte zu fassen, weil ich's,
ich glaube, es geht gar
ähnlich
nicht
erlebt habe. Aber die Frage ist ja, was so bleibt. Und vielleicht ist es auch einfach ein Gefühl, das sich nicht so richtig ausdrücken lässt. Sicherlich auch, und das hast du ja im Ansatz schon auch beschrieben, so ein Gefühl, so ein Vertrauen, auch ein neues, ein Urvertrauen in sich selbst, Dinge selbst lösen zu können, Situationen lösen zu können, auf Menschen zugehen zu können, um Hilfe fragen zu können.
Genau.
Das ist ja alles etwas, was du jetzt mitnimmst, was jetzt Teil von dir geworden ist und nochmal wahrscheinlich sich verstärkt hat. Ne?
Genau, also gerade so dieses, also ich glaube, das Größte, was in mir geblieben ist, ist dieses Entscheidung treffen, was ich früher, glaube ich, nie so gut konnte und dann das manchmal so lange durchdacht habe, bis ich dann zum Teil gar keine Wahl mehr hatte und dann eine Sache machen musste. Und jetzt ist es halt so, okay, läufst du links, läufst du rechts lang, wo wirst du jemanden kennenlernen, du weißt es nicht. Also mach's einfach und dann schau mal, was dabei rumkommt. Und irgendwas wird sich schon ergeben.
Hast du das Gefühl, dass du näher dran bist an dir selbst, an dem, wie du eigentlich so bist oder sein willst? Weil das finde ich auch mal eine spannende Frage. Wie sind wir so oder wer sind wir so, wenn keiner zuguckt?
Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, ich habe sehr, sehr viel über mich selbst gelernt. Man kriegt ja gewisse Rollenbilder anerzogen, man lernt sie, ob jetzt in der Ausbildung, ob aus dem Elternhaus. Und wenn du dann aber so lange für dich alleine bist, dann merkst du halt wirklich, wie du, genauso wie du es gerade gesagt hast, ne, wie du mit Situationen umgehst. Wie ist es jetzt, wenn schlechtes Wetter ist, wenn du jetzt Kopfschmerzen hast? So in den lustigen, schönen, sonnigen Situationen ist das ja immer noch mal was anderes. Aber wenn es dann halt wirklich irgendwie mal hart auf hart kommt, dann lernt man sich noch mal anders kennen. Hab mir dann aber auch, glaube ich, recht zeitnah dann irgendwie mal Sachen eingestanden, dass Dinge halt auch mal schief gehen können. Ja, dass Dinge halt auch ungeplant halt einfach mal passieren und man dann halt möglichst gut damit umgeht. Also auch wieder so ein bisschen diese Entscheidungsfindung.
Mir ist aufgefallen, auch als ich mir deinen Instagram-Account nochmal angeguckt habe, dass du, war zumindest so mein Gefühl, anfangs noch häufiger auch was da gepostet hast, als dann so im zweiten Teil der Reise. Ist das richtig?
Genau, absolut. Also mich haben jetzt im Nachhinein auch viele Leute irgendwie, haben mir nochmal geschrieben, so bist du überhaupt angekommen? Wie war es denn am Ende? Ich habe am Anfang, glaube ich, fast jeden Tag einen Post gemacht, die ersten 3-4 Tage. Dann glaube ich alle 3 Tage, dann einmal die Woche und dann gar nicht mehr. Also ich habe dann nebenbei halt jeden Tag Stories gemacht, bis auf einmal 2 Wochen habe ich mich mal komplett rausgenommen und habe dann halt so tagesaktuelle Sachen einfach so nebenbei, was ich halt mal schnell posten konnte. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es mir zu viel Kraft und Aufwand ist, das dann alles jeden Abend nochmal in den Artikel zusammenzufassen, also Sachen wie du, die wirst du bestimmt auch kennen, ne? So ein Newsletter braucht halt einfach viel mehr Zeit als das, was der Endverbraucher dann am Ende sieht. Und wenn du dann abends irgendwie nochmal 1,5 Stunden im Zelt liegst und die besten Bilder raussuchst und irgendwie noch einen Text dazu schreibst und irgendwelche Hashtags damit ranpackst, da dachte ich mir irgendwann so, ja, nee, ich mach das für mich so. Und wenn jetzt jemand fragen möchte, ob ich angekommen bin, dann kann er mich fragen. Ich schicke auch gerne Fotos oder irgendwas als Beweis, was auch immer. Aber für mich war es dann der bessere Weg gewesen, diesem sozialen Mediendruck ein bisschen wegzunehmen und meine eigene Sache wieder mehr für mich zu machen.
Ja, ist ja auch Ausdruck, glaube ich, so einer Entwicklung dann, ne, so einer Evolution im Laufe so einer Reise. Also das erkenne ich auch auf jeden Fall. Dies am Anfang denkst du noch, ich muss auch zeigen, was ich alles Tolles mache und wie cool ich bin. Und irgendwann machst du es halt für dich. Das ändert sich dann und dreht sich. Denk, nee, es reicht ja eigentlich. Du hast auf Sportplätzen auch hin und wieder übernachtet. Hm? Das habe ich gesehen.
3-3 Mal, glaube ich, insgesamt. 3 oder 4 Mal. Ist tatsächlich mir erst so ein bisschen am Ende aufgefallen, aber eigentlich ist es ja naheliegend. So, du läufst durch ein Dorf, okay, dann hast du da vielleicht keinen Bauernhof, aber wenn es irgendwo eine große Freifläche gibt, wo du keinen störst, dann ist es der Fußballplatz. So, und in einem kleinen Dorf, jeder kennt sich. Und tatsächlich war es dann so, dass ich manchmal Leute auf der Straße angesprochen habe und gefragt habe so, kennen Sie den Vorstand, wissen Sie irgendwie, welcher Verein hier trainiert? Und meistens war das immer, ach ja, hier mein Enkel spielt da, wir rufen mal kurz an. So, und dann hast du irgendwie den Dorffußballclub-Präsidenten dann am Telefon, erzählst dem kurz, was du machst. Und er meint dann so, ja, hier, Toiletten sind auf, kannst du machen, pack dich irgendwo hin, guck, dass du niemanden beim Training störst. Und dann hat sich das. Und dann, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, würde ich es jetzt noch mal machen, würde ich da auch probieren, irgendwie öfter das zu nutzen. Und die haben ja meistens auch noch irgendwelche fest installierten Pavillons oder so, wo du dann irgendwie Vordach, ein bisschen, unterkommen kannst. Genau, kann ich sehr empfehlen, da einfach mal anzufragen. Die gucken zwar manchmal, gerade wenn die beim Training sind, noch ein bisschen komisch und dann stellst du dich kurz vor.
Ja, kümmert dir, also schert ja keinen.
Solange du am nächsten Tag weg bist, da nichts abgebrannt hast und keinen Müll hinterlässt, das war mir halt auch immer sehr wichtig, dass ich halt die Orte so verlasse, wie ich gekommen bin. Dann sind eigentlich auch alle mit dir fein.
Wie hast du denn überhaupt deine Route gewählt? Hast du einfach Start- und Zielpunkt eingegeben oder mal geguckt, was die App auswirft oder Google Maps auswirft oder gab es da noch andere Kriterien?
War definitiv auch im Wandel. Ich wollte ursprünglich noch so durch die Mecklenburgische Seenplatte, dann zu Hause, Berlin-Potsdam mal vorbei. Und dann bin ich losgelaufen und nach einer Woche war mir klar so, okay, das ist schon ein ganz schön großer Umweg, das geht doch mal nicht so schnell. Und dann habe ich meine Route relativ gerade durch Deutschland durchgewählt. Kann man, glaube ich, so ein bisschen in drei Abschnitte teilen. Am Anfang wurde ich ja, wie gesagt, so ein bisschen durchgereicht. Da habe ich dann halt geguckt, okay, wie komme ich weiter Richtung Süden? Was ist da ein Dörfchen, ein Ort, eine Kleinstadt, die da in der Nähe ist? Was ist so in meiner Range, wo komme ich hin und wo kann ich da pennen? So, und das ging dann ungefähr, glaube ich, so bis Hamburg. Dann bin ich bis Göttingen. In der Zeit habe ich sehr, sehr viel über One Night Tent gemacht. Das ist eine Webseite, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, kenne ich. Ja.
Da kann man sich ja so bei Privatpersonen dann zum Schlafen anmelden.
In der Regel kostet das aber ein paar Euro, nee, oder?
Nee, gar nichts. Ist immer for free.
Bei One Night Tent nicht. Okay.
Das ist immer for free. Die einzige Vorgabe ist, glaube ich, du musst zu Fuß oder mit dem Rad kommen.
Aha.
Also ohne Auto, ohne Camper und du bleibst eine Nacht. So, das sind, also glaube ich,
wie Couchsurfing ähnlich.
So die Grundvorgaben, nur dass du halt im Garten bist. Und dadurch war dann halt, da habe ich dann irgendwie 3-4 Tage im Vornherein immer schon geguckt, okay, wo kannst du hin? Und das hat dann so ein bisschen meine Route vorgegeben. Und ganz am Ende wurde es dann aber noch ein bisschen was anderes. Meine Freundin wollte zu ihrem Geburtstag nachträglich so ein kleines Festival veranstalten. Und für mich war klar, ich will zu dem Zeitpunkt dann da sein. Und dann war es okay, ich kann jetzt in Anführungsstrichen nicht mehr so vor mich hintrödeln, sondern ich habe jetzt noch mal eine dritte Etappe und die ist halt die und die Strecke in den und den Tagen. Und ich glaube, das waren so 460, 470 Kilometer und für die hatte ich 16 Tage. Ich hatte mir 3 Tage Pause mit eingeplant und dann 4 aktive Lauftage immer und dann einen Tag Pause. Und dann bin ich einfach die Route, die mir meine App rausgegeben hat, einfach runtergelaufen und habe da dann auf dem Weg nach Schlafplätzen geguckt.
Hast du Besuch bekommen von deiner Freundin, die das ja sich gewünscht hatte, dass du nicht nach Neuseeland gehst?
Genau, ja, die hat mich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 3-mal besucht. Einmal kurz vor Hamburg, da haben wir dann hier auch noch gemeinsam einen Freund besucht. Dann waren wir 3-4 Tage zusammen so in der Höhe von Soltau. War auch einen Tag im Heidepark gewesen zusammen und mal so wirklich so komplett raus aus diesem Abenteuermodus und in diese andere Welt von Achterbahn, von Süßkram.
Zuckerwatte.
So total verrückt irgendwie, so kriegt man mal so ein Gefühl, was die Leute dann irgendwie so für andere Probleme haben in ihrem Alltag. Mitte der Reise waren wir dann auch noch mal ein paar Tage. Und die war dann immer so für 4 Tage war, glaube ich, das Längste, was sie dann mal mit dabei war, sich zum Teil auch um Unterkünfte gekümmert hat, hat dann auch E-Mails geschrieben, angerufen, hat uns vorgestellt. Und das war total toll, weil die da auch sehr mit drin aufgegangen ist. Aber ich glaube, sie war dann auch immer relativ froh, dann nach 3, 4, 5 Tagen dann irgendwie geht's wieder nach Hause und dann macht wieder jeder so ein bisschen seins. Ja.
Wie war das Zurückkommen in den Alltag dann? Also was hat dich erwartet erstmal? Du hattest ja deinen Job gekündigt, deine Wohnung gekündigt. Und wie bist du dann im Alltag klargekommen?
Genau, also erstmal hat mich gar nichts erwartet. Ich war relativ frei. Ich habe den großen Luxus, dass meine Familie zumindest kleines Eigentum hat im Sinne von einem Haus, wo ich immer einen Safe Space hatte, da irgendwie erstmal zu sein. So, ich war sehr, sehr viel die meiste Zeit dann tatsächlich auch bei meiner Freundin gewesen. Das erste Ankommen, also der erste Tag war total verrückt. Also wie gesagt, das erste Mal so lange dann wieder in einem öffentlichen Verkehrsmittel zu sitzen, so schnell Strecke zu überbrücken und auf einmal stehst du im Berlin-Prenzlauer Berg und steigst aus der U-Bahn aus und bist so, krass, so, was passiert hier alles? Das war, also ich brauchte auf jeden Fall ein paar Tage irgendwie da so wieder anzukommen. Ich habe mich über jede Kleinigkeit gefreut. Jeder Wasserhahn, der aufging, jeder Kühlschrank, jedes warme, trockene Bett war ein absolutes Highlight. Genau, und dann kam aber relativ parallel dazu ein Umzug bei uns ins Gespräch, und zwar nach Regensburg. Dem sind wir dann auch relativ schnell nachgegangen und deswegen war für mich auch zeitnah irgendwie klar, ich brauche jetzt mir nicht hier in Berlin übergangsweise eine Wohnung suchen oder einen Job für 3 Wochen. Erstens nimmt dich keiner und zweitens bringt dir das selber auch nichts. Und wenn du ein bisschen finanzielles Backup hast, dann ist das auch okay.
Es war jetzt aber nicht so, dass du auf deiner Wanderung auch durch Regensburg gekommen bist und hast gesagt, hier will ich hin, hier wollen wir sein. Nee. Sondern es hatte andere Gründe. Du hast mir das vorhin schon kurz erläutert vorab, dass deine Freundin da jetzt studiert.
Genau.
Weil sie woanders das, was sie studieren möchte, nicht studieren kann.
Ja.
Und dass ihr deshalb da jetzt hingegangen seid.
Genau.
Wie ist so dein erster Eindruck da von Regensburg, von der Ecke? Ich weiß, ich bin da auch mal gepaddelt.
Ja.
Auf dem Regen.
Regen, Donau genau. Und die Naab.
Genau, von der, genau. Die Naab nämlich hoch ein Stück. Genau, so war das. Von der Donau ein Stück auf der Donau und dann in die Naab rein.
Ja.
Und das war ein Traum. Das war wirklich wunderschön.
Landschaftlich ist das total großartig. Ich fühle mich im Kern, glaube ich, schon sehr wohl, wie man das machen kann, wenn man so neu in einer größeren Stadt ist und das erste Mal so richtig von zu Hause wegzieht. Im Allgemeinen schon so Kern-Ossi in Frankfurt-Oder aufgewachsen, Potsdam, Berlin, irgendwie immer viel Freunde in Leipzig, Magdeburg etc. gehabt und so weiter. Bayern ist schon, oder ist ja die Oberpfalz, da muss ich vorsichtig sein, ist schon ein anderes Fleckchen Erde, aber auch sehr gastfreundlich, die Natur ist großartig, es ist eine schöne Studentenstadt, viele junge Einflüsse, sehr buntes kulturelles Angebot, traumhafte Altstadt, ist ein schöner Ort, wo ich mir auf jeden Fall zumindest erstmal vorstellen kann, für die nächsten Monate, Jahre erstmal anzukommen.
Wie groß ist so der Wunsch danach, vielleicht nochmal loszuziehen, auszubrechen?
Riesig. Das steht für mich auf jeden Fall fest, dass ich irgendwie nochmal was machen werde, vielleicht auch für einen Lebensabschnitt irgendwie nochmal zu sagen, okay, jetzt nochmal was ganz, ganz anderes. Eher im Abenteuerkontext. Ich glaube, das lange Wandern alleine, gerade dieser Punkt alleine, der wird's nicht nochmal werden. Das war interessant, aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl für mich, ich habe die Erfahrung gemacht, aber ich bin nicht der Mensch, der so lange alleine ist. Ich kann mir das total gut vorstellen, dass Leute da ihre Erfüllung drin sehen. Aber ich find's, für mich ist dieser Fakt irgendwie viel, viel größer, irgendwie abends mal mit Leuten zusammenzusitzen, die man auch regelmäßig irgendwie um sich hat. Ja, ich weiß noch nicht, was da so jetzt gerade ist, das absolute Abenteuer, Umzug, neue Stadt, neue Leute kennenlernen, connecten, neuen Job sich suchen und so weiter. Da gibt's so viele andere Abenteuer, die jetzt gerade so vor der Tür stehen. Aber da wird auf jeden Fall irgendwas kommen. Und wenn es nur irgendwie ab und zu mal ein kleines Mikroabenteuer im Alltag ist, was einen mal wieder so ein bisschen erdet und so zur Natur zurückbringt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das kann ich auch aus dieser ganzen Zeit mitnehmen, dass mein Kopf jetzt öfter mal anklopft und man sagt so, hey, lang nicht mehr draußen gewesen, so ab mit dir in den Wald oder irgendwie ins Wasser oder mach irgendwas, was mal so ein bisschen aus deiner Komfortzone rauskommt.
Ja, sag mal Bescheid, wenn es da nochmal was Spannendes zu berichten gibt, vielleicht. Was Kleines oder Großes. Ich danke dir auf jeden Fall für den Einblick in dieses Abenteuer, wo man ja immer nur dran kratzen kann, wenn man jetzt hier so ein Stündchen zusammensitzt. Ja, aber ich glaube, klar, es geht ja vor allem auch darum, und das würde mich vor allen Dingen natürlich freuen, also Inspiration da rauszugeben, ein paar Impulse. Und ja, da danke ich dir für, dass du erzählt hast, wie das so ist, als jemand, der das gemacht hat. Und unterm Strich sicherlich durchaus die Empfehlung, nicht der Rat, ja, auch mal loszulaufen, wenn noch nicht alles perfekt ist.
Genau, das ist auch, glaube ich, eins der größten Learnings so für mich gewesen. Man muss einfach losgehen, einfach mal machen. Und wenn es dann irgendwie nach 2 Tagen oder nach einer halben Stunde, wenn es dann doof ist, dann hast du es probiert. Aber sich einfach vorher nicht so den Kopf zerbrechen. Ich hatte vorher ganz, ganz wenig Ahnung von Outdoor-Abenteuern, war nie der große Zeltmensch gewesen, wandern so ein bisschen Erfahrung, aber einfach mal losgehen und einfach mal machen. Und ich meine, wir leben in Deutschland, man hat hier so viel Luxus und so viel Sicherheit.
Ja, du kannst ja, also du kannst ja jederzeit nach Hause fahren, ja, wenn irgendwas.
Und wenn alle Stricke reißen, dann nimmt man sich ein Hotelzimmer und dann ist es. Ja.
Hat es denn geklappt, dass du wirklich für keine Übernachtung bezahlt hast am Ende?
Ich habe tatsächlich am Ende 2-mal für eine Übernachtung bezahlt. Aber das war auch so ein Teil von meiner Reise, der sich dann gewandelt hat. Also ich habe das beides mal nur gemacht, weil ich wusste, ich hätte heute Abend eine Möglichkeit. Einmal war es wirklich so, dass ich gesagt habe, nö, ich habe heute einfach keine Lust, wieder mein Zelt aufzustellen. Und ich wusste ganz genau, ich kann jetzt noch 15 Kilometer dahin laufen und dann kann ich da schlafen. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich möchte heute einfach mal das machen, was andere Leute auch machen. Und habe mir ein Hotelzimmer genommen, habe mir Pizza bestellt, habe einen Fernseher angemacht und habe wirklich mal ein paar Stunden so dieses Normale irgendwie miterlebt. Und das andere, da war ich abends auf einem Konzert und war so ein bisschen an diese größere Stadt gebunden, hätte aber auch an die Schlafort meiner Nacht davor zurückgekonnt. Das war mir dann aber auch zu stressig. Und dann habe ich mich gefragt, okay, geht's jetzt hier wirklich nur um das, was ich mir auferlegt habe? Oder halt manchmal auch einfach mal Genuss und einfach mal sein und das halt so nehmen, wie es ist. Und ich habe mich dann aber damit auch überhaupt gar nicht schlecht gefühlt. Gerade unter diesem Aspekt, ich könnte halt, wenn ich wollte. Das ist jetzt meine freie Entscheidung, heute einfach mal zu sagen, ach, pff. Aber ansonsten, das waren dann, insgesamt war ich 78 Tage unterwegs, 2 Nächte. Damit bin ich absolut fein, da sich mal in ein gemachtes Bett zu legen und einfach mal zu sagen, heute ist mal Entspannung angesagt. Ja.
Nick, vielen Dank und alles
Gute
dir.
Ich danke dir. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ja, gut.
Ich wünsche dir noch eine gute Zeit in Hamburg, Freund Nick.
Danke.
Ja, was für eine schöne Idee von Nick und was für eine gute Entscheidung, durch Deutschland zu wandern und nicht ans Ende der Welt zu fahren, um was Besonderes zu erleben. Oft weise ich an dieser Stelle nochmal hin auf ein Buch meines Gesprächspartners oder meiner Gesprächspartnerin, auf einen Film oder irgendein sonstiges Produkt. Nick hat keine Website mit irgendwelchen Angeboten, um diese Erfahrung zu Geld zu machen, die er da gemacht hat. Nein, Nick hat einfach diese Wanderung für sich gemacht und ich bin ihm sehr dankbar, dass er seine Erfahrungen, seine Erlebnisse hier heute mit uns geteilt hat. Insofern auch von hier aus dem Off nochmal ein großes Danke und alles Gute an dich. Ich hoffe, ihr konntet Inspiration mitnehmen, die euch wieder neue Ideen entwickeln lassen, die dann im besten Fall zu Erlebnissen werden. Ich habe es eingangs schon gesagt, wenn ihr den Newsletter abonnieren wollt, der diesen Podcast begleitet, dann tut das gerne unter christoförster.com/frei raus. Gibt's in dieser Woche Informationen nochmal zum Frühlingscamp, das ich veranstalte. Es gibt weitere Inspirationen, wie immer Dinge, die mir über den Weg laufen. Oft sind es auch Dokus zum Beispiel, die in Mediatheken stehen, die interessant sind und kostenlos abzurufen sind. Manchmal sind es Produkte, die wir da draußen benutzen können, interessante Instagram-Profile und. Hört gerne nächste Woche wieder rein. Nächste Woche gibt's eine weitere interessante Folge hier bei Frei Raus. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.
Podcast.